ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Caroline Schuch. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Kleiner als ganz groß geht's offenbar gar nicht, wenn man die heutige Gesprächspartnerin hier beschreiben will, die in dieser Sonntagsbrunch-Folge in der ARD-Audiothek zu Gast ist und jetzt schon so ein bisschen rätselhaft guckt. Als der weibliche Clint Eastwood sind Sie mal beschrieben worden, mehrfach, weil Caroline Schuch eben Action kann mit Rätsel, Tiefgang, Komplexität, aber sie kann so viel mehr und wahrscheinlich müsste man sagen, sie kann eigentlich alles. Es gibt nichts, was sie nicht kann, bei der Vielfalt der Rollen, die sie schon gespielt hat, von der Eintagsfliege bis eben jetzt zur entschlossenen Vampirmutter mit großer Mission in der zweiten Staffel von Oderbruch. Die Eintagsfliege, ich mag die sehr gerne, sie lachen.
Ich fand, es waren zwei sehr schöne Pole, die sie aufgezeigt haben, genannt haben. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, die Eintagsfliege kam auch schon mal vor in meinem Portfolio und die habe ich auch wirklich sehr gerne gespielt.
Das und stimmt. Es ist ein sehr, sehr schöner Film. Fangen wir doch einfach gleich mal damit an,
ja,
und empfehlen. Nur ein Tag heißt es.
Nur ein Tag, ja.
Caroline Schuch, nicht verkleidet als Eintagsfliege, sondern einfach so.
Naja, doch, die Eintagsfliege hatte natürlich ein ganz besonderes, leichtes, zartes Kleidchen, Kostümchen an. Aber das war ja wirklich das total Schöne an dieser Arbeit. Dass, es gab ja drei Protagonisten, die Eintagsfliege. Sorry, dass ich mich jetzt zuerst nenne, den Fuchs, ja, und das Wildschwein.
Ja.
Und wir waren also auf den ersten Blick das alles nicht, aber sobald der Film losging und wir unsere Texte gesprochen haben, hat kein Kind und niemand, der es gesehen hat, angezweifelt, dass wir Eintagsfliege, Fuchs und Wildschwein sind. Das war so schön daran.
Und ich habe das festgestellt, bin überhaupt zu diesem Film gekommen, als der ausgezeichnet wurde, also Sie ausgezeichnet wurden, der Film, ich weiß gar nicht mehr.
Der Film, ja.
Der Film an sich. Und wie, was ist das denn? Und dann habe ich erwartet, die sind alle wild kostümiert. Mhm. Und dachte, nee, da ist sie doch. Das,
ja,
ist sie doch.
Ja, ja.
Und es ist so schön.
Ja, ja.
Es stimmt so.
Ja, 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 es war auch wirklich eine schöne Arbeit und hat großen Spaß gemacht und war ja das Regiedebüt des Kinderbuchautors, der das sich ausgedacht hat.
Meine, ja, Güte, Sie erinnern sich, das ist doch Jahre her.
Ja, weil gerade so Kinderfilmsachen, die erinnere ich besonders gerne, weil die so viel in mir auslösen.
Mhm. Aha.
Und das war eben einer.
Hat das mit ihrer Situation zu tun?
Vielleicht, aber eben auch dieses, weil das ja so sehr andockt an meinen schauspielerischen Ursprung. Ne? Also ich bin ja durch wirklich Verkleidungskisten und,
ja,
Kinder- und Schultheater zum Film gekommen. Und das ist etwas, was ich immer noch total liebe. Also wenn es heißt Verkleidungspartys, irgendwelche Motto-Partys, bin ich die Erste, die zusagt.
Okay, gut, ist nicht so meins.
Ja, ich liebe es.
Das kann ich mir vorstellen. Also dieses Spielerische ist immer noch da?
Ja, das Spielerische ist immer noch da und ich hoffe, es geht nie weg.
Schön.
Ja.
Und ich habe, glaube ich, noch nicht mal herzlich willkommen gesagt. Das muss ich jetzt nachholen, sonst
los,
fehlt
dann
das.
Machen Sie das.
Herzlich willkommen, Caroline Schuch.
Vielen Dank.
Freu nach
mich
fünf
sehr,
Minuten. Was weiß ich. Aber es ist ja schön, weil ich so gedacht habe, wir wollen natürlich über Oderbruch, die zweite Staffel, reden. Das ist Projekt, das große Serienprojekt Mystery Thriller, was schon wirklich was Besonderes ist, was Ende Februar in der ARD Mediathek startet und linear ausgestrahlt wird. Sie in der Hauptrolle als Maggie, das ist es ein Finale, können wir dann vielleicht nochmal drüber reden oder geht es vielleicht doch weiter, mal sehen. Ich weiß nicht, vielleicht dürfen Sie dazu auch wieder nichts sagen, es ist ja auch manchmal so. Wie auch immer, ich habe gedacht, wie kriege ich die Kurve, dass das nicht am Anfang sofort ganz düster wird, weil es ist ja schon ganz schön düster, aber Sie haben das super gemacht.
Klar, das ist eine düstere Serie, war die erste Staffel. Ich muss jetzt sagen, die zweite Staffel ist jetzt auch nicht heiter und locker und flockig geworden. Und trotzdem haben wir neue Farben, glaube ich, reingebracht. Das liegt schon allein daran, dass wir ganz woanders gedreht haben.
In Spanien?
Ja, auf den Kanarischen Inseln.
Ach so, in Spanien waren die Kanarischen Inseln.
Ich dachte, das müssen wir jetzt Oderbruch vielleicht umbenennen. Nein, müssen wir jetzt immer regional unsere Serientitel ändern. Aber es heißt nach wie vor Oderbruch, ist jetzt die zweite Staffel und ich freue mich total, dass es jetzt wieder losgeht. Es war irgendwie, ich fühle mich sehr verbunden mit der Arbeit, mit dem Team, mit der Rolle und habe das wahnsinnig gerne gedreht.
Als ich die erste Staffel gesehen habe, war ich überrascht, ehrlich gestanden. Mhm. Also es ist nicht so mein Genre. Und dann habe ich gedacht, warum macht die das? Weil für mich sind sie, ich habe sie als erstes ganz groß wahrgenommen als Hannah in Hannas Reise.
Mhm.
Film, den ich vielfach geguckt habe mit unterschiedlichen Leuten, weil ich es sehr schön finde, wie man so mit so einer Leichtigkeit ein für uns so schwieriges Thema erzählen kann.
Ja.
Vielleicht für alle, die es nicht gesehen haben, eine junge Frau, Karrieristin, fährt nach Israel, weil sie ein paar Punkte sammeln will für die Karriere, aber ohne innere Beteiligung und im
Wird da einmal auf links gedreht,
ja. Und es ist aber alles so leicht und witzig erzählt an unterschiedlichen Stellen. Es gibt auch so ein süßes Love Interest.
Sehr süßes Love Interest, genau.
Ja, und weshalb erzähle ich das jetzt? Ach so, weil ich so verwundert war, dass sie es gemacht haben. Warum haben sie es gemacht? Warum sind sie da eingestiegen?
Also es ist ja nun mal so, also Stichwort Verkleidungskiste. Ich liebe die Verwandlung und zwar auch in die Extreme, ne? Und so ein Film wie dieser erste große von Julia von Heinz, nee, es war nicht ihr erster großer, aber mein aber erster
mit
ihr.
Genau.
Das war eben so schön, weil eben das Buch von Theresa Bäuerlein, das war ja eine Romanverfilmung sozusagen, schon so locker und leicht war und auf Tatsachen beruhte, ne? Also Theresa Bäuerlein war selber mit einem Israeli zusammen und hat eben so ein bisschen ihre Geschichte da verhandelt. Und jetzt bei Oderbruch war es so, dass ich dachte, wie smart eigentlich so eine Frau zu erzählen, die so wortkarg ist und so, sicherlich düster, aber auch sehr sperrig in dem Kontext, dass Frauen oft so nicht erzählt werden. Also die Clint Eastwoods sind ja meistens männlich und die Labertaschen sind dann die Frauen oder die, oh, was machen wir jetzt und wie geht's jetzt weiter, hilf uns, Clint. Und das macht diese Maggie eben alles nicht, die redet sehr wenig, die ist wahnsinnig spröde und geht trotzdem total ihren Weg und das fand ich super spannend, einerseits, andererseits eben, dass sie diesen Trick anwenden und die Menschen erst in einen Krimi einladen und dann aber erst in einer vierten Folge das Ganze so switchen in so einem Mystery-Genre,
der fast ja sagen, zum
Horror
um Vampire,
switcht. Ja, das jetzt dürfen wir es sagen, damals durften wir das nicht, das war ein absolutes No-Go.
Ja, na klar, weil das ist natürlich extrem überraschend. Mich hat das komplett überrascht.
Ich habe
gedacht, was wollen die? Also man ahnte schon, irgendwas muss jetzt hier noch kommen. Sonst, was wollen die jetzt noch drei Folgen machen?
Ja.
Das habe ich auch nicht erwartet.
Und dann ging es ab, genau.
Ja. Und es hat ja keiner irgendwas erzählt. Es durfte niemand irgendwas sagen.
Nein, es hat sich tatsächlich der Christoph Pelander, unser ARD Hauptredakteur auf der Serie sozusagen, kurz verplappert auf der Premiere in München.
Echt?
Ja, und das ist ja jetzt nun lange her. Das
ja,
jetzt,
und jetzt ist es ja auch raus. Jetzt.
Und es ist es auch raus. Aber das war so lustig, dass wir das große Schweigen auferlegt bekommen haben. Aber der Chef persönlich hat es kurz ausgeplappert auf der Bühne und wir alle so, wow.
Wie jetzt?
He did not. Aber es ist ihm auch passiert, tatsächlich. Er hat das nicht gewollt. Ja. Das war ganz lustig.
Ist der Reiz an dieser Rolle, Sie haben es ja beschrieben, als dass das sonst eher so ein Männertypus ist, deshalb auch dieser Clint Eastwood-Vergleich, so ein feministischer Ansatz, dass eben Frauen nicht dabei sind, sondern im auch mal rätselhaft sein dürfen, komplex, undurchschaubar.
Sicherlich kann Arend und der unser Creator, unser Chef, Head-Autor wahrscheinlich viel schlauere Sachen zu sagen, aber und das ist auch ein sehr männliches Team, sag ich jetzt mal, ne? Die Regisseure und Produzenten und so, aber das war jetzt für uns alle so ein bisschen neu und ich glaube, dass es aber eben irgendwie was ein bisschen Pionierhaftes gegeben hat mit dieser Serie, eben dass diese Frau so wenig, also für mich war es total neu, auch die ganzen zum Beispiel Action-Sachen, die jetzt in der zweiten Staffel ja nochmal ganz anders aufgezogen werden, ich hatte nie Stunt-Szenen. Ich habe auch noch nie jemanden in den Kopf geschossen oder so Zeug. Das war für mich völliges Neuland.
Wirklich.
In Figuren mache ich das sehr gerne. Privat natürlich gar nicht, aber das ist ja wieder, da kommen wir wieder zur Verkleidungskiste. Das ist für mich ein ganz großes Geschenk, dass ich das machen durfte. Blutverschmiert. Jetzt in der zweiten Staffel habe ich teilweise Schotter im Gesicht kleben. Also man wird auch sehr zu Uneitelkeit angehalten, was ja auch irgendwie was ist, was im deutschen Fernsehen ja, weiß nicht, selten vorkommt. Man ist oft sehr sauber und gut gekleidet und der letzte Fussel wird noch vom Pullover gepult. Das war bei Oderbruch so nicht.
Das ist ja auch, Sie waren natürlich ganz lange immer die junge Schöne.
Ja, wenn man so will, aber das eben wollte ich immer brechen. Das hat mich auch sehr schnell dann auch nicht mehr interessiert. Und es natürlich öffnet es Türen, wenn man eine gewisse Attraktivität hat und jung und blond und schön ist. Aber ich hatte mal eine total interessante Interviewfrage, oder was heißt interessant? Also sie blieb mir sehr lange hängen. Da hat ein Journalist mich gefragt, Sie haben die Freundin von Bushido gespielt und jetzt die Freundin von Martin Luther. Was soll denn da noch kommen? Und da musste ich erstmal sehr laut loslachen und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dann da rumgeschwurbelt habe, weil ich vollkommen von den Kopf gestoßen war. Aber es war für mich ganz klar, also die Freundin von werde ich in Zukunft nicht mehr spielen, das ist schon mal klar.
Weil, wenn das so drin sitzt, ist immer die Freundin von.
Die Freundin von, die Frau von, dass die identitätsstiftende Frauenfigur, die aber eigentlich nichts selber zu erzählen hat. Ich meine, gut, bei Katharina Luther war das nicht der Fall, aber das war oft mein Schicksal und ich glaube, da stimmen mir sehr viele Frauen in meinem oder Mädchen in meinem Alter zu, dass in meiner Generation zwischen 20 und 35 Frauen, Mädchen, junge Frauen ganz oft immer nur Sidekick von männlichen Personen auf der Suche waren. Und das hat mich mittelfristig wahnsinnig genervt. Und da gibt's aber, in den letzten Jahren gab's da einen Switch. Und da ist noch ganz viel Luft nach oben, aber es ist was passiert und darüber freue ich mich natürlich sehr.
War das auch, der Ausgangspunkt war ja die Frage, warum Sie sich für Oderbruch überhaupt entschieden haben, warum Sie da mitmachen. War das auch so ein Punkt, wo Sie gesagt haben, ja, das will ich, weil das für mich auch so ein Switch ist?
Ja, ich hatte da kurz vorher eine Zusage bekommen für eine Serie, da habe ich, die Serie hieß Die zweite Welle, da habe ich auch eine völlig andere Person gespielt, die war, dafür habe ich 5 Kilo abgenommen, genau, eine Frau, die im Tsunami ihre Tochter vermeintlich verloren hat und dann so einen Rachefeldzug macht. Das war auch so eine Sache, da war ich ja wirklich angehalten, komplett ungeschminkt und sogar mit, die Zähne haben wir morgens immer gelb gefärbt und so. Und das war auch so ein, ach so was mich irgendwie befreit hat von diesem Schönheitsding. Auch Katharina Luther war etwas, da ging es ja wirklich darum, da habe ich mir ja Beinen und Achselhaare wachsen lassen und war auch komplett ungeschminkt. Das ist was extrem Befreiendes als Frau, wenn es darum nicht geht vor der Kamera, sondern nur darum, irgendwie authentisch zu sein mit allem, was du sonst noch zur Verfügung hast. Und ich weiß, dass ich komplett anders aussehe, wenn ich keine Wimperntusche drauf habe. Das weiß ich. Und so kann ich mich auch im Privatleben einigermaßen also unsichtbar machen. Also ich werde jetzt auch nicht auf der Straße oft erkannt, weil ich so unterschiedlich vielleicht auch aussehe in meinen Filmen. Ja, tatsächlich ausgesprochen selten.
Als Sie vorhin hier in der Ecke saßen, habe ich Sie auch erst übersehen, aber nicht, weil ich Sie nicht erkannt hätte, sondern weil Sie... Irgendwie habe ich irgendwann, wo habe ich gelesen, wie groß Sie sind oder wie klein? Und dann habe ich gedacht, die ist aber eine kleine Frau.
Ja.
Und Sie wirkten da überhaupt nicht wie eine kleine Frau. Sie wirken jetzt auch nicht wie eine kleine Frau. So habe ich gedacht, okay, die ist viel größer, das kann sie nicht sein.
Nee, ich, jetzt bin ich auch wieder total abgeschweift, oder? Kann das sein?
Nee, es ging ja um die Rolle. Ich bin abgeschweift. Mhm. Ich bin abgeschweift und habe diese schwachsinnige Erinnerung an... Sie ist nur, was weiß ich, wie groß, wie eingebracht.
156.
Sie haben erzählt, wie befreiend das sein kann, einfach nicht irgendwie äußerlich sein zu müssen und nicht irgendwie schön sein zu müssen und so. Und dass Sie sich auch dann gut verstecken können. Und ich war einfach überrascht, weil ich gedacht habe, sie sieht schon aus wie
sie aussieht.
Wie Caroline Schuch. Ja.
Ja,
aber es ist
so.
Es ist so und es macht ja das Leben auch leichter, wenn man nicht... Aber Sie sind dann nicht aus Berlin weggezogen, weil Sie dem Rummel entgehen wollten?
Nee. Und ich habe auch wirklich wirklich Rummel um meine Person und Figur, dass mich Leute auf der Straße erkennen und mir hinterherflitzen, das habe ich auch ehrlich gesagt nur erlebt in meiner Zeit zwischen 18 und 19 bis knapp 20 vielleicht so bei Verbotene Liebe, bei meiner ersten Arbeit, die ich gemacht habe. Kurz nach dem Abi bin ich ja nach Köln gezogen und habe da Soap gedreht und da war klar, du gehst zwischen 13 und 14 Uhr auf keinen Fall in die Innenstadt zu H&M oder zu Mango, weil da wirst du überrannt oder fährst, guckst einfach, dass du nicht erkannt wirst oder einfach nicht zu den Schulschlusszeiten irgendwo rumflitzt. So.
Ja.
Aber das habe ich nicht mehr und darüber bin ich eigentlich ganz froh. Wer weiß, wie es noch wird in Zukunft, aber irgendwie, ich habe mal auch gelesen, Meryl Streep kann das irgendwie auch, sich unsichtbar machen, die fährt auch die ganze Zeit U-Bahn und wird nicht erkannt. Also vielleicht kann ich das auf irgendeine Art und Weise auch und ich finde das super.
Ja, und manchmal macht ja auch Frisur ganz viel. So Haare hochgebunden, wenn man sie sonst immer offen hat.
Mütze,
und schon
super
Mütze drauf und man erkennt die Leute nicht mehr.
Genau.
Das geht, ist im Winter sowieso immer so ein Ding.
Im Winter ist es sowieso noch
grüßt mich jemand, ich denke, ach doch, unter der Mütze steckt dieser Mensch.
Ja, das stimmt, genau.
Das ist dann manchmal so. Oderbruch war der Ausgangspunkt, warum Sie sich dafür entschieden haben. Was sind so überhaupt Ihre Kriterien zu entscheiden, das mache ich und das mache ich nicht? Sie machen ja, ich habe so nach wie so einem roten Faden gesucht, aber den habe ich nicht gefunden.
Also mich interessieren immer Sachen, die ich noch nicht vorher gemacht habe. Also das ist vielleicht der rote Faden.
Neugier.
Ja, ich bin von einer gewissen Neugier getrieben. Und ich bin auch, es gab auch oft Zeiten in meiner Laufbahn, wo ich auch richtig Pausen gemacht habe. Also wo ich richtig so Luft ranlassen musste an das, was ich gerade gearbeitet habe. Und so geht es mir auch am besten. Mir tut es nicht gut, ein Projekt nach dem anderen durchzupeitschen, sondern ich muss dann immer danach wirklich eine Pause machen. Jetzt gerade mache ich übrigens gerade Pause. Und muss gucken, wo wird es mich jetzt so als nächstes hinziehen. Und wenn mich dann nichts interessiert, dann versuche ich auch weiter dabei zu bleiben, Pause zu machen. So, es sei denn, irgendwann knirscht es im Portemonnaie. Hm. Also knirscht es nicht mehr im Portemonnaie, dann muss ich mal wieder losziehen. Dann, es gibt auch Moneyjobs, die ich gemacht habe, so ist es nicht. Und das muss man wahrscheinlich auch als Schauspieler, weil es tut einem immer gut zu arbeiten am Ende des Tages so. Aber,
egal, was man macht.
Fast ein bisschen egal, was man macht. Weil wenn der Frust einkehrt und die Traurigkeit darüber, dass es nicht weitergeht, dann wird es manchmal so ein bisschen fies. Aber das muss man vorher wissen. Das weiß ich eigentlich schon, seit ich begonnen habe mit dieser Arbeit, dass es manchmal wirklich auch zäh sein kann.
Aber Sie wirken nicht so angstbesetzt.
Nö, aktuell bin ich auch nicht angstbesetzt. Da aber machen mir andere Sachen Sorgen, aber beruflich gibt es das auch bei mir, klar.
Und haben Sie deshalb auch Psychologie studiert? Sie haben ordentliche Ausbildung.
Das ist schon lange her. Das hat mich einfach auch sehr interessiert. Und ich hatte eine Kollegin, die während eines Drehs, die hatte schon angefangen zu studieren, Anja Knauer. Und die hat gesagt, mach das, sonst wirst du blöd. Man braucht was fürs Hirn. Man kann sich nicht ständig mit Kollegen auf einen Latte Macchiato treffen und darüber reden, was eventuell der nächste Job bringt oder ob es einen gibt und so. Und das habe ich auch sehr schnell gespürt. Und dann war ich total glücklich in diesem studentischen Verbund auch mit gleichgesinnten Leuten, die sich für die gleiche Sache interessieren, immer da hinzufahren nach Dahlem und da irgendwie.
Und da waren Sie nicht die Promi-Tusse?
Null, gar nicht.
Also ich meine,
natürlich
nicht
wussten die das, dass ich das mache,
nicht,
aber
das
ist nach dem zweiten, dritten Mal den Leuten auch scheißegal, ob in Berlin oder in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt's kein Upgrade oder sowas. Also die Prüfungen muss ich am Ende die gleichen machen. Also und die Professoren, die wussten das teilweise gar nicht.
Ja. Die haben nicht Verbotene Liebe geguckt.
Dann war doch, ja auch der eine oder andere schon, klar. Die hatten, also ja, doch, manche hatten das auch gesehen und hier und da gab es auch einen Spruch. Aber eigentlich konnte ich da ganz gut durchnavigieren.
Und hat Ihnen dieses Studium so das Gefühl gegeben oder haben Sie das immer noch so in sich, ich bin frei, weil ich könnte auch was anderes machen?
Ja, tatsächlich. Ich habe auch immer noch viel mit meinen Psychologen-KollegInnen zu tun. Also wir sind immer noch eine Gruppe von Leuten, die sich einmal im Jahr versucht zu treffen, zum Trash-Wichteln. Und da merke ich ja, dass ich da auch noch mitreden kann, durchaus bei den Gesprächen. Und hin und wieder mache ich auch noch mal so eine kleine Zusatzausbildung und gucke halt so, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt Psychotherapeutin noch mal werde in meinem Leben, aber
das ist ja auch noch mal eine ewige
das
Ausbildung.
Das ist eine ewig lange, zähe und teure Ausbildung, wo man eben aber auch am Ende des Tages sagen muss, da muss man auch zur Verfügung stehen als Psychotherapeut. Da kann man nicht sagen, ich bin jetzt mal 2 Monate kurz was wegdrehen. Das wäre nicht professionell. Das würde ich mich gar nicht trauen. Aber ich bin immer noch sehr interessiert an der Psychologie und feiere sie meistens.
Es ist ja auch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ja gar nicht weit weg von dem, was Sie tun müssen. Sie müssen in sehr verschiedene Menschen rein, um diese Rolle glaubwürdig darstellen zu können.
Ja.
Und möglichst mit nicht so viel. Also jetzt bei Oderbruch gibt es viel Action. Das ist ein Thriller. Aber bei Tsunami zum Beispiel oder bei der Welle, da war ja nicht viel los. Was die Figur tut, da musste ganz viel mit dem Gesicht passieren. Und das
genau, aber das ist tatsächlich in jeder Figur so, die ich spiele, dass ich da sehr darüber nachdenke, warum tut die das, was sie tut? Also bei Oderbruch, auch da ist es ja wirklich ein sehr, sehr existenzielle Probleme, die diese Figur umtreiben. Ne? Mhm. Also sie ist auf der Suche nach ihrer, jetzt in der zweiten Staffel, nach ihrer Tochter und muss gleichzeitig ein großes Geheimnis vor ihrem Bruder verbergen. Also
außerdem muss sie die Welt retten.
Sie muss außerdem die Welt vor dem Vampirgeschlecht beschützen und retten. Also
sie selber als Vampirin. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das
ist, genau, das werden eigentlich bei allen Figuren große Dinge verhandelt, auch bei leichten Sachen ist da viel los und das Interesse an menschlicher Psyche, das haben beide Berufe gemeinsam. Das geht aber, glaube ich, Journalisten haben auch ein grundlegendes Interesse am Mensch und an der Psyche. Aber das ist etwas, was diese beiden Richtungen in meinem Leben total vereint. Ja, und da bleibe ich auch immer noch neugierig und entsprechend interessieren mich dann auch immer wieder neue Figuren oder neue Ansätze.
Und gibt es da aus dieser Richtung oder irgendwelche anderen Tricks? Sie haben kein Schauspielstudium gemacht, aber gibt es irgendwelche Tricks oder Methoden, um so eine Düsternis so einer Rolle auch wieder loszuwerden? Sie, Oderbruch, Tatort, Kiel, da sind sie Psychologin. Aber da ist man ja unentwegt mit der dunklen Seite unseres Daseins konfrontiert und mit den Ergebnissen unserer dunklen Seiten. Sie müssen das sehr glaubwürdig machen, Sie machen das sehr glaubwürdig. Gibt es da irgendwie eine Methode, das wieder loszuwerden, damit Sie nach Hause kommen und Ihre Kinder nicht sagen, oh Mutter, nerv uns nicht, warum bist du so schlecht gelaunt?
Also tatsächlich war ich während der Drehzeit von Oderbruch oder jetzt auch beim Tatort, da habe ich jetzt auch schon das zweite Jahr hinter mir, nicht so, dass ich da schlecht gelaunt bin, weil wir die bei beiden Projekten die gute Laune immer sehr weit oben halten. Ich weiß aber, was Sie meinen. Und gerade bei Oderbruch, weil das natürlich auch ein großes Pensum in einer relativ knappen Zeit ist und man ich merke das, ich kenne sie, Vera Birkenbiel, die hat mal in einer ihrer Vorträge gesagt, wenn sie Theaterschauspieler sind und immer wieder was Trauriges spielen, sie tun ihrer Psyche und ihrem Leben keinen Gefallen, wenn sie das jeden Abend machen. So fühlte ich mich manchmal bei Oderbruch. Wenn man aber zum Beispiel sein Hirn immer zum Lachen bringt, also wenn man auch fake lacht, dann regt man im Hirn Synapsen und Hormone an, die eben dafür sorgen, dass es einem auch privat gut geht. Und dann musste ich immer so denken, ja, Vera Birkenbiel, du hast total recht. Ich muss aufpassen, dass ich, und das hatte ich bei beiden Staffeln, dass ich danach eben diese Pause, und ich nenne es auch oft Maulwurfphase, brauchte, um einfach Luft ranzulassen. Und das hilft mir, glaube ich, dass ich wirklich diese Pausen mache. Und ich habe auch immer Playlists, die einerseits mich in die Figur reinbringen, aber auch aus der Figur rausbringen. Also sozusagen immer zwei pro Projekt. Dass ich mit einer guten Laune auch dann im Bus oder im Auto dann nach Hause sitze, wenn ich fertig bin mit der Arbeit am jeweiligen Drehtag.
Ja. Und diese Playlists, bauen Sie die
sich baue ich selber? Für jedes Projekt neu. Manchmal gehen die so weiter, gehen die so mit. Bei Oderbruch 2 habe ich trotzdem eine andere als Staffel 1, aber viele Lieder habe ich auch beibehalten. Und aber auch gerade die Detox-Lieder, die wechseln sich oft. Ja. Nee, die wechseln, weil man hat diese gute Laune des Songs, die habe ich auch manchmal satt dann irgendwann.
Das dürfen ja dann auch schlichte Songs sein.
Schlichte Songs, ja, richtig. Also so, da helfen mir auch meine Töchter mittlerweile, die bringen ja auch immer den neuesten Scheiß an. Also da kann man auch mal Nina Chuba zwischendurch hören oder Sahide ist der neueste.
Sahide?
Ist der neueste heiße Scheiß, ja, ja.
Okay.
Eine 15-jährige junge Dame aus vom Kotti. Aus Kreuzberg. Ach. Ja, oh, die jetzt schon den Bambi gewonnen hat, weil sie so unglaublich erfolgreich ist mit ihren TikTok-Videos vor allem. Aber sie singt auch witzige Lieder.
Singt auch witzige Lieder. Wir merken uns das als Tipp von Caroline Schuch, wenn man mal irgendwie in der Düsternis gefangen ist und wieder raus muss.
Ein bisschen Saide ballern.
Ballern. Mir kam jetzt gerade in den Kopf, weil ich irgendwo von Traumzauberbaum, ich habe gerade, guten Morgen.
Also aber die Traumzauberbaum-Playlist ist immer am Mann. Das muss ich sagen. Also
wirklich?
Die Traumzauberbaum-Lieder kann ich alle auswendig, fast alle. Bei Katze Mary Lou und das vom kleinen Fischlein, da hänge ich oft. Aber das ist so in meiner Familiengeschichte immanent, dieses Hörspiel, dass ich auch zum Einschlafen oft die Traumzauberbaumlieder singe.
Ja? Sind Ihre Kinder damit dabei?
Die sind voll mit dabei und ich liebe den Traumzauberbaum über alles.
Wie geht der Aber
gerade den ersten Teil. Es gibt ja mehrere Folgeteile. Ja. Ich liebe den Teil 1 und ich schenke ihn allen, die ihn noch nicht kennen.
Es ist auch schön. Ja. Es ist auch schön.
Es ist fantastisch.
Schon wieder Sahide und Traumzauberbaum machen das Leben schöner, leichter, heller.
Ja.
Überhaupt. Wie geht der Pfannkuchen weiter?
Pfannkuchen lag beim Bäcker, war von außen wirklich lecker. Doch haut innen was nicht hin, war Senf statt Marmelade drin, war Senf statt Marmelade drin. Also ich kann das jetzt komplett auswählen, wenn Sie möchten.
Wir verlängern die Sendezeit, damit Caroline Schuch den Traumzauberbaum komplett singen kann. Sie ist offenbar, bei mir ist immer nur... guten Morgen, dann hört es schon auf und dann beim Pfannkuchen
lag beim Bäcker. Aber das Liebkosewort, kennen Sie das nicht auch? Das Liebkosewort ist doch wunderschön. Schenk mir ein Liebkosewort, dann fliegen meine Sorgen fort. Die großen und die kleinen. Ich lasse es jetzt, ich höre es auf.
Ach, es ist schön.
Ja, es ist sehr schön.
Es ist überhaupt nicht düster. Wir reden über Oderbruch, es ist nicht düster, obwohl die Serie natürlich wirklich, haben Sie es als wirklich auch Wagnis, es ist ja als... Es anfing in der ersten Staffel wirklich auch als Wagnis beschrieben worden. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das nicht Marketing ist, sondern dass wirklich viele daran gezweifelt haben. Kann man sowas machen? Funktioniert das? Will das Publikum das? An dieser Stelle geht das? Haben Sie es auch als Wagnis empfunden?
Ja. Also die ganze Zeit. Und gleichzeitig habe ich aber sehr dran geglaubt und dadurch, dass es wirklich jedem so ging, vor und hinter der Kamera tatsächlich, gab es eine große Ernsthaftigkeit dem ganzen Projekt gegenüber. Ich glaube, wenn man sich dazu zusammenfindet, so ein neues Genre im deutschen Fernsehen als Wagnis, also so anzufangen zu erzählen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt, dann braucht es auch eine 100%ige Einlassung. Und die habe ich von Tag 1 bei allen Beteiligten gespürt, bei den Schauspielern, bei der Regie sowieso. Also und bei allen Gewerken, auch gerade Szenenbild und Ausstattung waren so intuit.
Ja.
Und das hat so einen Spirit, hat da sich breit gemacht, der total ansteckend war und uns alle miteinander getragen hat. Und es war wirklich auch hart und es waren viele Drehtage und es war arschkalt und irgendwann war es super heiß.
Wir haben wahrscheinlich immer
und
im Dunkeln
ständig,
gedreht, also dauernd.
Es war ständig Nacht.
Ja.
Und umso schöner ist es natürlich dann, wenn dann so die Zahlen reinkommen und man so hört, sag mal, die Leute. Und dann gab es nach zehn Tagen waren wir schon bei 7 Millionen und dann ging das ja immer weiter und immer weiter. Und das war was uns ganz stark beglückt hat. Und was ich eben auch gemerkt habe, war auf dem Filmfest in München, wo wir Premiere hatten, wie sich das so ein bisschen als Talk of the Town so rumsprach und wie wir eben auch im Verlauf aus der Branche so viel Zuspruch bekommen haben und gesagt haben, danke, dass ihr das gemacht habt und dass ihr euch so, weil das auch was losgetreten hat in der deutschen Fernsehlandschaft, dass sie gedacht haben, so, es hieß lange, Mystery ist tot, deutsches Mystery will keiner sehen. Und plötzlich ist da wieder eine Tür aufgegangen und jede Tür, die aufgeht, und den Kriminalfilm, den ich jetzt nicht verteufeln möchte, aber der ist ja nun sehr dominant in der deutschen Fernsehlandschaft, ein bisschen zurückdrängt und wieder neue Genres möglich macht, ist doch ein Gewinn. Und das war ein großes Ereignis, werde ich auch nicht so vergessen. Das war toll.
Wenn Sie den Krimi jetzt schon so dissen, muss ich einfach jetzt mal sagen, nach der deutschen Fernsehlogik.
Ich habe gerade gesagt, dass ich das explizit nicht machen möchte.
Das stimmt. Ich wollte Ihnen einfach nur das Wort im Mund umdrehen.
Ja, gerne.
Weil mir geht es so. Ich finde immer viel zu viel Krimi.
Ja.
Aber das ist jetzt eine gute Brücke zu sagen, nach der deutschen Fernsehlogik hat es Caroline Schuch jetzt wirklich ganz nach oben geschafft. Tatort-Kommissarin.
Ja.
Also nicht Kommissarin, sondern Psychologin, aber Hauptrolle, Tatort-Hauptrolle im Kieler Tatort. Fühlt sich das für jemanden, der da mitmacht, auch so an? Sie kennen die Branche ja. Das ist ja jetzt meine komplette Zuschauerwahrnehmung.
Nee, das fühlt sich nicht so an. Einerseits und andererseits ist das ja dieses ARD-Tatort-Flaggschiff, etwas, was ich natürlich schon lange kenne und auch eine ganze Zeit lang sonntags konsequent mir angeschaut habe. Also da gab es richtige Gruppen, die sich zu Hause getroffen haben und das geguckt haben. Mittlerweile gibt es Kneipen, wo das läuft. Das ist dann aber bei mir total auch eingeschlafen. Es gab immer mal auch so Reihen, Angebote, natürlich Krimi-Reihen. Und es hat mich immer alles nicht so interessiert. Tatort gab es auch mal eine Anfrage, auch da war ich raus. Ich war auch lange eben kein Fan von der Idee für mich, eine Reihe zu machen oder überhaupt ein serielles Format, weil man ja dann eben auch immer so eingebunden ist und nicht so genau weiß, was machen die mit einem so in Zukunft, die Schritte. Ja. Weil man ist ja dann so ein bisschen in einer gewissen Leibeigenschaft verhaftet. Und das hat mir Sorge gemacht, weil ich ja da so ein bisschen gebranntes Kind war. Da mein erstes Projekt der Verbotene Liebe war. Und da habe ich mir geschworen, das mache ich nie wieder sowas. Also gar nicht, weil ich das so schlimm fand, sondern ich fand einfach diese zeitliche Eingebundenheit in etwas. Und damals war ich 18, ne? Da hatte ich frei im Sommer 2 Wochen und an Weihnachten so 1,5 Wochen. Und ansonsten war ich da verhaftet.
Serie.
Und das fühlte sich wahnsinnig beklemmend an, so als 18-Jährige. Und jetzt kann ich dem Ganzen was ganz Schönes abgewinnen, zu wissen, okay, ich weiß, im Herbst drehe ich diese 2 Filme und das hat ja eine gewisse Planbarkeit, der ja eigentlich in dem Beruf nicht stattfindet. Deswegen ist das auf der einen Seite für mich total schön gewesen, da jetzt dabei zu sein und andererseits glaube ich, dass gerade im Tatort gerade so ein gewisser Wechsel stattfindet. Es gibt neue Teams, junge Teams, interessante Teams, es gibt neue Ansätze. Und wo, wenn nicht in diesem Flaggschiff, kann da noch Neues passieren, auch im Rahmen eines Kriminalfilms. Und da habe ich eigentlich große Hoffnung, dass auch mit so einer Psychologin da nochmal eine Farbe reinkommt, die für alle Beteiligten, auch den Zuschauern, nochmal spannend sein kann. Das ist meine Hoffnung. Ob sie es einlöst, das weiß ich noch nicht.
Ja, weil ich gedacht habe, wie jetzt schon wieder so eine Rolle? Warum macht sie das?
Und wie meint sie das schon wieder so neu?
Ich so eine Krimi-Rolle.
Aber ich bin ja eine Psychologin.
Ja. Ja.
Also, nee, das ist, also mir ist das total wichtig, dass ich, also für mich ist das eine völlig neue Farbe. Für mich ist das auch die Art und Weise, wie, also es ist eine Psychologin, aber man weiß von ihr privat gar nichts. Und das bleibt auch eine Weile so. Und das finde ich aber ganz spannend. Trotzdem macht sie Dinge, wo der Zuschauer denkt so, oh, okay, die hat was ganz Abgründiges am Start.
Ja.
Oh, fand ich spannend.
Sie wissen es auch noch nicht.
Nee, ich weiß es auch noch nicht. Und das ist interessant. Ich lerne die auch noch kennen. Ich hab jetzt 4 Folgen gedreht. Ich lerne die auch noch kennen. Und ich finde es irgendwie eine spannende Reise. Und wo auch immer das hingeht, wann auch immer das wieder aufhört, ich bin da gerne dabei. Und das ist eine große Freude auch mit Almila Bakriacic, die ja sozusagen
die Hauptkommissarin spielt.
Das hat ein ganz schönes Reibungspotenzial und wir mögen uns ganz aufrichtig doll und ich glaube, dass da ist Großes möglich. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Da bin ich auch ganz entspannt.
Als Sie angefangen haben, da zu erzählen, warum Sie so bei seriellen Geschichten so ein bisschen skeptisch waren, gar nicht auf der inhaltlichen Ebene, sondern wirklich auf der zeitlichen Ebene argumentiert. Ja. Die inhaltliche Ebene macht Ihnen keine Angst. Sie hat Ihnen damals offenbar keine Sorgen gemacht, wenn ich das richtig fühle. Bei Verbotene Liebe, dass Sie gesagt haben.
Da hatte ich einfach noch gar keine Ahnung von gar nichts beim Film und beim Fernsehen. Also ich bin ja auch ohne Fernseher aufgewachsen und habe sehr spät, aber dafür sehr intensiv dann angefangen, Fernsehen zu konsumieren, als dann ein Röhrengerät Einzug erhielt, ein sehr kleines, aber viel genutztes dann Gerät. Also ich habe wirklich alles geguckt alles, was ab Schulschluss lief, bis meine Mutter von der Arbeit nach Hause kam.
Es ist ganz Nachmittagstrash.
Also alles. Also vor allem die Talkshows, aber auch natürlich Baywatch, A-Team, MacGyver, Knight Rider, das haben wir alles sowas von gesuchtet, ne? Weil wir ja diesen totalen
Nachholbedarf.
Ja, also wirklich. Haben. Also was war ich neidisch auf meine Freunde mit Fernseher zu Hause?
Ich bin auch so aufgewachsen. Ich durfte zum Sandmann, zu Nachbarn gehen. Also die unter uns wohnten.
Ich durfte zum Disney Club auf den Sonntag zu meiner Nachbarin und ansonsten absolut nie. Durchs Schlüsselloch habe ich mal Wetten, dass bei meinen Großeltern geguckt. Die haben gedacht, ich penne schon und dann bin ich aber aus dem Gästezimmer bei meinen Großeltern rausgestapft und habe durchs Schlüsselloch Wetten, dass mitgeguckt.
War's gut?
Es muss so gut gewesen sein, dass ich das gemacht habe.
Aber Sie sind dann nicht nach 2 Minuten wieder gegangen?
Nein,
weil Sie gedacht
naja,
haben, ach,
nee. Also immer, wenn einer aufgestanden ist und auf Toilette gegangen ist, bin ich auf 10 Spitzen ganz schnell wieder ins Bett gekrochen. Aber dann bin ich wieder rausgeschlichen. Ja, ja.
War spannend. Mhm. Und am nächsten Tag haben sich alle gefragt, warum ist die Caro so
verbimmelt? Ja, wahrscheinlich schon. Mhm.
Ja. Wie sind wir darauf gekommen? Ach, wegen des Serielles, dass sie inhaltlich gar keine Sorge hatten, dass sie da irgendwie so im Korsett sind. Jetzt auch nicht.
Gleichzeitig habe ich mir aber schon also ein starkes Mitspracherecht einberaumt. So, ich möchte mitreden über die Bücher und über das, was passiert mit meiner Figur. Also da, das ist mir schon wichtig, das kann ich nicht einfach so aus den Händen geben, sonst.
Haben Sie da auch das Abschlusszeugnis
Ich habe nicht in dem Sinne ein Vetorecht, so. Aber ich kann schon sehr, wenn ich merke, das fällt mir so schwer, das anzunehmen für meine Figur, dann kann ich auch schon sehr deutlich werden. Und aber das war jetzt noch nicht der Fall, aber ich weiß, dass ich da auch eingeladen bin und da freue ich mich sehr, dass der NDR da auch mitmacht und mich auch da willkommen heißt auf der inhaltlichen Ebene.
Zumal Sie was davon verstehen.
Ich was davon verstehe. Wir haben eine ganz tolle Beraterin und wir sind einfach auch daran interessiert, dass sich alle wohlfühlen, auch die anderen beteiligten Schauspieler und Schauspielerinnen. Also ja, ich glaube, das ist irgendwie gut, dass nicht ein Schauspieler ausschließlich eine exekutive Funktion hat. Und dass da macht, was im Text steht, sondern, also das interessiert mich jedenfalls nicht. Mhm. Es gibt aber auch Schauspieler, die sind damit total happy. Ich nicht.
Mhm. Klar, kann man nehmen und wieder nach Hause gehen.
Ja.
So. Ja.
Ja, klar, kann man alles so machen, aber ich vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich das eben nicht studiert habe oder so. Oder dass ich Psychologie studiert habe. Ich muss das wirklich begreifen, was ich da sage. Und ich muss das innerlich nachvollziehen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es für mich ganz schwierig, sogar mir den Text zu merken. Also,
kann ich komplett verstehen. Ja. Kann ich komplett verstehen, natürlich. Weil ich muss ja irgendwas finden, wo es andockt in meinem Kopf. Ansonsten ist das sowas Mechanisches. Da gibt es sicherlich auch Tricks, wo man irgendwie mit einer Mechanik irgendwas lernen kann und es dann einfach aufsagen kann.
Na, ich werde dann wahnsinnig hölzern und auch wirklich schlecht, wenn ich da nicht dran glaube, was da steht. Also was ich da sage.
Haben Sie sich bei einer Rollenentscheidung schon mal geirrt? Wir haben vorhin darüber gesprochen. Warum?
Auf jeden Fall, ja.
Weil Sie sich was anderes versprochen haben, im Positiven oder im Negativen oder beides?
Beides. Beides tatsächlich. Ich weiß noch, dass ich, das ist jetzt ein ganz plattes Beispiel, aber naja, ich bin ja aufs Land gezogen, in Mecklenburg-Vorpommern und dann waren wir pleite, weil das Haus war, es kostet ja alles Geld und dann hatten wir nicht mal mehr Geld für die Innentüren, also für die Wohnungsinnentüren. Und dann habe ich einen Sat.1 Job gemacht, weil wir ja, wie gesagt, diese Innentüren brauchten und das war jetzt nichts, wo man sagt, wow, es war irgendwie so eine Episodenrolle in so einem Format, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das hieß. Und dann habe ich das gemacht und dann war das die lustigste Zeit. Da haben wir da so einen Junggesellenabschied gespielt, Junggesellinnenabschied, sind mit so Bienenkostüme durch an der Gedächtniskirche vorbei mit so ganz tollen jungen Kolleginnen, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Und wir hatten den Sommer unseres Lebens und dann hinterher hatte ich Innentüren. Zum Beispiel, also es war nicht erwartet, dass das so eine schöne Zeit wird und ich auch noch gleich meine Türen habe. Aber andersrum gab es natürlich auch Erfahrungen, die ich jetzt vielleicht nicht so groß erzählen wollte.
Aber es ist nicht immer so, dass das Bauchgefühl von Caroline Schuch richtig ist. Sie lesen ein Buch und sagen, wow, das ist eine große Nummer und dann wird sie vielleicht gar nicht so groß und sie sagen, pff, blöd.
Ja, ja, das ist schön. Ja, also nö, das ich kann mich viel auf mein Bauchgefühl verlassen, aber manchmal eben auch nicht und dann ist es, dann nehme ich ja auch keinen großen Schaden, wenn ich dann vielleicht mal jetzt einen Sommer habe oder ein paar Wochen, Monate, wo es jetzt nicht so super toll ist. Dann.
Die Innentüren sind da.
Ja. Inzwischen. Das ist ja jetzt nicht lebensentscheidend, ob das jetzt alles immer super erfolgreich wird oder man das spielen kann, wie man sich das angelegt hat oder so.
Aber es steht ja am Ende in irgendeiner Biografie.
Das steht am Ende in der Biografie.
Oder es wird wahrgenommen und
Aber dass mich das so anfasst und ich denke, dass das jetzt kriegsentscheidend oder lebensentscheidend ist, ob ich das spiele oder nicht oder ob das jetzt gut ist oder nicht, das war in meinen, also ich erinnere zum Beispiel einen Film, das hat mich alles so überfordert, von vorne bis hinten, großes Mainstream-Projekt. Da war ich so überfordert, da habe ich mich auf der Premiere dreimal übergeben. weil mir das alles viel zu viel war. Und da weiß ich, dass ich, und danach wusste ich, dass ich da andere Strategien anwenden muss, wenn ich nochmal in solche Situationen komme, da durchzukommen. Und manchmal, und das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich irgendwie immer versucht habe, da so auf so einem Halli-Hallo-Level mitzumachen. Aber mein Körper hat sich also literally so sehr dagegen geweigert, dass er sich übergeben hat. Und ich habe nichts Schlechtes gegessen gehabt oder so. Aber mein Körper war überfordert mit dem, was ich da
tun sollte. Was sie verlangt, von sich selbst verlangt haben, das zu tun.
Ja, genau. Und das war zum Beispiel ein sehr interessantes Erlebnis. Im Nachhinein war das ein Game Changer für mich. Ja.
So, dass Sie jetzt genauer darüber nachdenken.
Dass ich genauer darüber nachdenke oder dass ich mich selber nicht so verleugne, auch in solchen großen Situationen, dass ich in solchen großen Produktionen, dass ich mich auch einbringe oder auch sage, hier ist meine Grenze, dass ich kann, darüber hinaus kann ich nicht gehen. Im Vermarkten oder im, wie toll ich das alles finde, Modus. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, natürlich, ja. Klappern gehört zum Geschäft, das ist ja...
gehört zum Geschäft und es ist auch, ich hab mal mich lange mit Moritz Bleibtreu unterhalten, der gesagt hat, er würde immer bei Projekten, bei Filmprojekten, die er promotet, immer das Gute hervorheben und nicht irgendwie in der Presse sagen, wie scheiße zum Beispiel jetzt diese oder jene Person ist oder wie schlecht dieser und jener Drehtag verlaufen ist, weil das bringt nur schlechtes Karma rein. Mhm. Man kann ja das Gute hervorheben und das Schlechte vermeiden. Und ich war aber lange in meinem Leben in so einem Ding verhaftet. Ich muss authentisch sein. Ich muss in jedem Interview was anderes sagen. Sonst ist das ja langweilig und gleichzeitig fiel mir dann aber nicht mehr so richtig viel Positives ein. Und so. Also ich war überfordert und diese Überforderung hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel, und das versuche ich mittlerweile zu vermeiden. Mhm. Dass ich so in so einen Überforderungsmodus komme.
Ja. Ist das auch hat das was mit dem Älterwerden zu tun?
Ja, auf jeden Fall.
So Erfahrung im Beruf? Wann hatten Sie, eigentlich könnte man Ihre Biografie ja als super geradlinig, Sie haben das mit Ihrem Lesen, Sie haben das mit der Kostümkiste, Sie haben im Jugendtheater gespielt, Traumzauberbaum, Sie haben mit 18 angefangen, große Serie zu drehen, also das war ja nicht irgendwie Spaß, Verbotene Liebe war ein großes Projekt, Sie waren da sehr präsent und haben ganz unterschiedliche Dinge jetzt gemacht, sind jetzt angekommen, ganz oben mit dem Tatort. Fühlt sich das für Sie auch so geradlinig an?
Nee, eben nicht. Also und es gab auch wirklich richtige Durststrecken und steinige Zeiten. Und Zeiten, wo ich wahnsinnig an mir gezweifelt habe, an meiner beruflichen Entscheidung. Und überhaupt nicht. Fühlt sich jetzt überhaupt nicht so, also ganz viele, es gab viele Durststrecken und viele Haderphasen und ich habe darüber ja auch meine Diplomarbeit geschrieben, über die Lebenskrise um die 30, also gerade so 30 war, oh, das war keine coole Zeit. Alles, was danach kommt, war viel ruhiger und beruhigender und so, aber so die Zeit bis zwischen 20 und 30, das war wild.
Ja. Das ist schon eine wichtige Veränderungszeit auch im Leben. Ich kann das nachvollziehen.
Ging mir genau. Auch so. Aber es hat auch viel, also zum Beispiel auch diese Entscheidung zu sagen, mein Lebensmittelpunkt soll nicht mehr in dieser großen wilden Stadt sich abspielen.
Das war auch in der Zeit?
Ja, ich bin mit 32 aufs Land gezogen. Das hat ganz viel gemacht und mein Leben auf eine schöne Art beruhigt und irgendwie auch fokussiert.
Ich wohne auch auf dem Land und finde es auch als sehr wohltuend, mit anderen Menschen als so der städtischen Bubble zusammen zu sein. Wie ist das für Sie? Fühlen Sie sich geerdet da? Oder sind Sie da irgendwo, Mecklenburg-Vorpommern stelle ich mir jetzt auch noch so ein bisschen dünner besiedelt vor? Also sind Sie da so die Promi-Frau am Rande des Dorfes?
Also ich wohne überhaupt nicht am Rande des Dorfes, ich wohne richtig mittendrin. Ich bin eine von vier Häusern, die sich darum kümmern muss, dass das Laub der Dorfeiche weggeschafft wird.
Und eine große alte Dorfeiche
hat viel Laub. Eine große alte Dorfeiche, die hat viel Laub und die lässt lange ihre Blätter fallen.
Ja.
Und da kommen auch sehr viele Eicheln mit runter und so. Also ich wohne mittendrin und die Eiche ist sozusagen zu einem Viertel mein Teil. Also ich wohne nicht am Dorfrand. Ich fühle mich, also man ist, ich hatte lustig vor zwei Tagen auch ein längeres Gespräch mit einem Regiefreund, der eben auch darüber nachdenkt, aufs Land zu ziehen. Und ich glaube, es ist total gut für Menschen, die das aushalten können, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Und das bist du ja auf dem Land. Du diese Möglichkeit der Distraction, das Windowshopping, Leute gucken und so, das ist da einfach aufgrund der Besiedlung allein schon nicht gegeben. Mhm. Und du musst dir auch überlegen, was mache ich mit so einem Tag? Weil da wartet ja keiner auf dich oder da spielt sich viel weniger Leben ab, sage ich jetzt mal. Und das hat aber für mich so viel Freiheit bedeutet und so viel Möglichkeiten. Und also wenn Leute sehr täglich ins Fitnessstudio rennen und so, mein Fitnessstudio ist zum Beispiel das Straßefegen oder Schneeschippen oder auch einfach das Laufen einmal um den See. Die Kontakte zu den Menschen ist, also die Menschen, mit denen man zu tun hat, das ist natürlich irgendwie viel heterogener als jetzt in Berlin-Prenzlauer Berg. Ja? Mhm. Und sicherlich ist man da nicht bei jedem Thema auf einer Wellenlänge.
Mhm. Und empfinden Sie das?
Ich empfinde das als total bereichernd. Mhm. Und ich empfinde das auch als sehr frustrierend zwischenrein. Mhm. Und das ist aber schön zu erleben, dass es ja weitergehen muss. Mhm. Man kann sich ja nicht aus dem Weg gehen. Man muss ja trotzdem miteinander im Zweifel am Lagerfeuer stehen oder auf Dorffesten zusammen sein. Oder ja, vielleicht grüßt man sich dann auch eine Weile nicht mehr. Aber es geht irgendwie immer weiter. Und das finde ich schön. Und ich weiß, dass in meinem Dorf und in meiner Gegend viele Menschen Parteien wählen oder die eine Partei wählen, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Und gleichzeitig habe ich mich entschlossen, ich rede natürlich weiter mit denen und vielleicht streite ich auch mal mit denen und das ist auch manchmal nicht witzig, aber ich bin da gerne und möchte da auch nicht mehr weg. Mhm. Also zumindest mittelfristig nicht. Mhm. Fragen Sie mich nochmal, was die Landtagswahlen nach den Landtagswahlen.
Aber ich wohne in der Oberlausitz. Ich kenne das ganz genauso. Hm? Aber ich empfinde es auch ganz genauso.
Schön.
Und finde es ganz wichtig, dass Sie das auch so erzählen und für sich so annehmen. Sie sind ein Stück dieses Kittes, den die Gesellschaft braucht. Wenn wir uns, denke ich, einfach immer vereinzeln, dann gucken wir staunend auf die anderen und wundern uns, was mit den anderen jetzt passiert.
Es ist, ja auch immer so ein von oben herab betrachten.
Ja, auch das,
und das nervt auch das, mich auch an diesen städtischen Debatten, wenn ich das so höre, wenn sich so Menschen so echauffieren über die Menschen auf dem Land und ja, das und wie das auch so kompromisslos alles auf jeden Fall rechtsradikale Menschen sein müssen. Mich nervt das und ich möchte da auch irgendwie einen anderen Blick drauf haben. Und ich finde es unglaublich arrogant ganz oft von den Städtern, von den Ballungsräumen, wie da so herabgeschaut wird. Und das ist auch wirklich etwas, wo ich wirklich glaube, dass wir uns damit keinen Gefallen tun. Mhm. Ich habe aber auch zum Beispiel den Fehler gemacht, dass ich dahin gezogen bin und gleich einen riesen Fass aufgemacht habe im Kindergarten über viermal die Woche Fleisch. Fand ich richtig blöd.
Ja.
Musste dann schmerzlich erleben, dass das schon vor mir auch andere Mütter versucht haben. Es gab keine Chance. Es ist jetzt mittlerweile anders. Aber du kannst nicht von der Stadt aufs Land ziehen und dann als zugezogene Schauspielerin denken, so und jetzt mache ich hier aber mal einen Punkt. So läuft es halt nicht. Sondern da muss man mit einer gewissen Decency da rangehen. So, ne? Mhm.
Versuchen, die anderen zu verstehen.
Zu verstehen und dann
Argumente
aber auch gewisse Strategien anzuwenden, die ziehen. Und das ist gar nicht so einfach.
Nee. Weil so diese Selbstverständlichkeit, die man bei solchen Fragen im Prenzlauer Berg hat, die findet man da nicht.
Nee. Aber lustig, ich habe gerade auf dem Weg hierher, habe ich mich entschlossen, vom Hauptbahnhof hierher zu laufen. Und da habe ich aber auch, bin ich angehupt worden von einer Autofahrerin und habe ich aber auch zurückgepöbelt, weil ich bin ja bei Grün über die Ampel gegangen. Sie hat es anscheinend nur nicht mehr gesehen, dass da noch Grün war und hat sie mich angehupt. Und da dachte ich so, Mann, ey, wenn es im Kleinen schon so knallt. Das ist doch irgendwie blöd.
Ja, also meine Güte.
Wie vielleicht ist das jetzt so gar nicht so gehaltvoll und interessant gewesen, was ich gerade erzählt habe. Aber,
Doch, mit dieser
Energie bin ich hier angekommen.
Ausgangspunkt dieser, ich habe jetzt kurz überlegt, wie sind wir da hingekommen? Wir sind da hingekommen, weil ich Sie gefragt habe, ob Sie Ihre Karriere als so geradlinig empfinden. Und wann hatten Sie das Gefühl für sich, ich bin angekommen? Also ich meine jetzt nicht, man ist ja nie angekommen, aber das ist der Job, der Beruf, für den ich immer machen wollte, als ich die Kleiderkisten raussortiert habe, als ich Theaterstücke gespielt habe als Kind. Wann hatten Sie das Gefühl, Caroline, du bist an der richtigen Stelle?
Ich hatte das Gefühl, ehrlich gesagt, noch nie so richtig. Ich habe es auch immer noch nicht. Ich habe das auch gerade vor dem ersten Drehtag eines jeden Projekts so. Morgen fliege ich auf, dass ich es gar nicht kann, dass ich nicht gelernt habe und dass ich ein wahnsinniger, dass ich es alles nur gefaked habe. Das ist aber was, wo ich ja auch weiß, dass das mehreren Menschen so geht. Ich saß tatsächlich hier in diesem Studio schon mal mit Michael Wittenborn, der nun wirklich auch ein etablierter und sehr erfolgreicher auch Theaterschauspieler ist und der das vor jeder Premiere hat. Und der ist bestimmt schon 70 Jahre alt, der Mann. Und das hat mich, als er das so erzählte, von sich so beruhigt, dass das im Zweifel bei mir auch sich nie einstellen wird. Dieses Gefühl, ich bin angekommen und ich bin richtig hier in diesem Beruf. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass das für mich ein gewisser Motor ist. Mhm. Wissen Sie, das ist also sozusagen dieses Gefühl, das immer wieder aufs Neue beweisen zu müssen, dass ich richtig bin in diesem Beruf und in diesem Leben, das dazu gehört, auch eine gewisse Energie freisetzt, die ich brauche, um gut zu sein.
Es erzeugt so. Natürlich aber auch einen Druck.
Sicherlich.
Also ich immer es das ist Gefühl, auch, es ist muss auch, mich es jetzt ist beweisen.
Auch, ich bin auch entspannter geworden, was das Ganze angeht, aber weg ist es nicht und im Zweifel passiert das auch nie und das ist auch in Ordnung. So kann ich das vielleicht mal so für mich runterbrechen. Ja, doch, tatsächlich. Neulich hatte ich eine Lesung mit Hannah Herzsprung im Babylon Berlin und für ein wirklich tolles Buch von Chris Kraus. Und,
Chris Kraus?
Ja, genau.
Ich habe gerade gedacht, als Sie Hannah Herzsprung gesagt haben,
ja,
Sie
genau.
werden
Chris Kraus hat ein neues Buch geschrieben
und Hannah und die Mond. Ich,
die Sonne und die Mond.
Hat er hier schon erzählt.
Ach so.
Großartig.
Mit ihm. Ja, genau. Und das soll ja als Film gemacht werden mit der Hannah
Podcast.
Und mir.
Kann ich gleich mal empfehlen. Liebe Zuhörende, hören Sie Chris Kraus nochmal. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Sonne und die Mond, auch das Buch liest sich großartig.
Ich finde auch.
Und Sie sind die Zweite, das hat er damals nicht erzählt.
Ich bin die Mond.
Sie sind die Mond.
Ja, also
passt ja
zumindest
auch.
Bei der Lesung war ich die Mond und das war, das ist eine ganz tolle, tolle Abend gewesen. Vorher habe ich gedacht, das ist ja gar nicht meins. Also das ist ja noch viel schlimmer als Film, mich auf so eine Bühne zu stellen, gucken mich so hier diese 400 Augenpaare an. Ich werde das nie wieder machen danach, dann war es vorbei und das war der schönste Abend. So ist es wohl bei mir. Bei der Hannah war es ganz ähnlich, glaube ich. Und ja, im Zweifel ist das mein Motor.
Mhm. Aha. Also, dass sich die Frage, was Sie selber als Ihren Durchbruch empfinden, jetzt quasi erübrigt, weil so. Sie fühlen den gar nicht, den Durchbruch.
Nee, was soll das überhaupt sein, Durchbruch?
Naja, so irgendwie sowas, wo man das Gefühl hat.
Sie meinen so dieser eine Film, der alles verändert hat?
Naja, gibt's den, manchmal gibt's den, aber so, wo man jetzt sich nicht immer hinten anstellen muss.
Also das kann ich schon sagen, das weiß ich ziemlich genau, wann das war. Das kam mit Til Schweiger. Mhm. Das kam mit Til Schweiger. Ich habe in seinem Zwei-Ohr-Küken-Film eine kleine Rolle gespielt und dann ja relativ schnell danach Schutzengel.
Deine größere Rolle.
Und das war so, dass ich danach das Gefühl hatte, oder währenddessen, oder als das gedreht wurde, so, das ist jetzt irgendwie anders. Ich werde anders wahrgenommen und gesehen und auch die castigen Angebote und Rollen waren danach anders. Mhm. Da kam auch viel Schrott, ne? Danach. Klar. Aber
der wollen ja alle haben, weil sie einfach die Prominenz haben.
Die Art und Weise, wie er erhebt ja seine Schauspieler auch sehr. Und das war schon eine andere, da gab es einen gewissen Switch. Aber dass ich sage, danach war alles viel geiler oder ich habe mich anders oder breiter gefühlt in dieser Filmbubble, kann ich überhaupt nicht sagen. Nee.
Wie funktioniert das eigentlich ganz praktisch? Bewerben Sie sich über Ihre Agentur für irgendwelche Rollen oder kommen die immer und sagen, wir wollen Caroline Schuch?
Ja, wir wollen Caroline Schuch einladen zum Vorsprechen. Meistens wird man eingeladen zum Vorsprechen.
Ist nicht andersrum, dass Sie von irgendeinem Projekt hören und sagen, das will ich.
Ah, das ist auch schon immer mal vorgekommen und das ist auch etwas, was ich immer mehr so auch mache. Aber erstmal ist es, also ganz klassisch ist es so, dass Produktionsfirmen oder Caster, Regisseure auf die Agentur zukommen und sagen, ich könnte sie mir da vorstellen, ich weiß aber noch nicht, ob sie es hundertprozentig ist. Und deswegen werden 4, 5 bis 20, je nach Projekt, Leute eingeladen und irgendeine bekommt es dann. Und da sind dann bestimmte Kriterien für ausschlaggebend, die mir alle jedes Mal rätselhaft sind.
Und dann fahren Sie wahrscheinlich mit einer großen Aufgeregtheit dahin.
Manchmal ja, manchmal nein. Aber es gibt ja manchmal so alle 5 Jahre gibt es so ein Projekt, wo du denkst, so das muss ich spielen. Wenn ich das nicht spiele, dann, also wenn ich das spiele, dann weiß ich auch nicht. Dann, man kriegt so Superlativgefühle bei manchen Projekten und die kommen ausgesprochen selten. Und dann gibt es Projekte, da habe ich große Lust drauf, aber so dieses Superlativgefühl, das passiert so bei mir so alle 5 Jahre ungefähr.
Schön, aber schön, wenn aber es sowas
gibt.
Aber
schön ja. Genug, ja, reicht doch auch.
Ja, ein Leben nur im Superlativ kann man sich so überhaupt nicht vorstellen.
Das ist fürchterlich.
Ja.
Fürchterlich langweilig auch.
Langweilig und man dreht irgendwie durch und so. Wie ist das überhaupt für Sie jetzt? Für Sie ist, wir reden über Oderbruch, unter anderem reden wir über Oderbruch. Wir reden auch viel über das Leben, das ist sehr schön. Zweite Staffel, weil die jetzt losgeht, Ende Februar und vielleicht ein Finale hat, vielleicht auch nicht, müssen wir dann auch nochmal... Guck auf die Uhr. Ja, haben wir noch Zeit? Haben wir noch Zeit, das zu bereden? Wie ist das jetzt? Für Sie ist das doch dunkle Vergangenheit. Ist doch ewig her, dass Sie das gedreht haben. Und jetzt darüber zu reden, wo Sie wahrscheinlich im Kopf mit was ganz anderem beschäftigt sind, weil Sie in einem ganz anderen Projekt, ach nee, Sie machen Pause, haben Sie gesagt.
Ja, aber ich bin, natürlich bin ich, wir haben ja das gedreht bis Ende März auf Gran Canaria und dann gibt es ja so bestimmte Treffen, dann gibt es Nachsynchronen und ich bin wirklich mit den Regisseuren und den Machern ganz, ganz eng verbunden, sodass ich da jetzt gar nicht komplett raus bin aus dieser Serie. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern an die zweite Staffel tatsächlich. Nö, es ist gar nicht so ultra lange her und weit weg und auch weil ich eben auch schon eine erste Staffel gedreht habe, bin ich da ganz gut, sitze ich da ganz gut im Sattel, sage ich mal. Also und fragen Sie mich alles.
Ja, die großen Fragen, die kommen noch. Die großen Fragen zum Oderbruch. Und meistens entsteht so ein Film ja im Schnitt. Ja. Kennen Sie das Ergebnis?
Ja, ich durfte schon alle Folgen anschauen, eben gerade jetzt für den Pressemarathon. Und ich bin ganz, ganz begeistert und überrascht, wie auch die zweite Staffel nochmal so einen ganz eigenen Sog entwickelt. Sie ist ja 2 Folgen kürzer.
Und sie muss ja vom Look auch anders aussehen, weil es eben nicht mehr immer, wahrscheinlich, vielleicht ist es auch in der Nacht gedreht worden, weiß ich nicht, aber es ist ja, die Landschaft ist ja ganz anders.
Ja, die Landschaft ist total anders, aber
weil sie ihre Tochter suchen.
Ja.
Und die da in Spanien ist.
Genau. Und weil wir natürlich international gesucht werden, müssen wir natürlich das Oderbruch verlassen. Da werden wir natürlich als erstes vermutet. Und da setzt die Serie ja auch an und dann geht es eben auf diese Reise, auf diese Suche, die ich quasi lanciere, weil ich eben dahin möchte. Verschweige meinem Bruder aber, dass es diese Tochter gibt. Das führt natürlich mittelfristig zum Eklat, ist ja ganz klar. Und
kann ein Bruder nicht verstehen.
Das Schöne an dieser Insel Gran Canaria ist, dass die ja so ein Klima hat und auch so landschaftlich so ist, dass man da, selbst Norwegen konnten wir dort drehen.
Man sieht ja nicht, wie warm es ist.
Es gibt 2, 3 Szenen, die spielen in Norwegen und ja, aber es gibt auch da so einen Nationalpark, so eine Waldregion, die wirklich, das haben sie gut hingekriegt. Das kann man durchaus als Norwegen verkaufen, das ist verrückt. Und dann wabern da so Nebelschwaden durch, die musste man gar nicht räuchern, ach, sondern die waren einfach da und da hat es 2 Grad am Morgen und am Nachmittag waren es halt 25. Das war total verrückt. Also das ist möglich auf Gran Canaria, deswegen kann ich verstehen, dass Leute da gerne drehen. Und gleichzeitig gab es natürlich irgendwelche Canyons und sehr düstere, graue Wüstengebiete und ja, natürlich stehen da auch überall diese wunderbaren Kakteen rum. Das ist natürlich wie gemacht für so eine Vampir-Serie.
Hm. Was ist für Sie die ganz große Grundfrage, die die Serie verhandelt?
Ich würde sagen, was ist Familie und wie weit bist du bereit, dafür zu gehen? Ja, kleiner geht's leider nicht.
Ja, ja, das ist schön, dass Sie das so sagen.
Also ich finde, dass es gibt ja wirklich diesen Grundkonflikt zwischen Schwester und Bruder über die eigene Existenz. Der Bruder möchte das Geschlecht ausrotten. Die Schwester weiß überhaupt noch gar nicht, was überhaupt Phase ist und hatte ja gleichzeitig das Gefühl, sie muss die Tochter retten, weil die Tochter könnte ja auch Teil des Geschlechts sein. Und in dieser Trias bewegt sich die ganze Konflikthaftigkeit dieser Serie und ja, tatsächlich kleiner geht's nicht. Familie ist key.
Für Sie auch?
Ja.
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 Für mich ist ja die große Frage, weshalb ich es auch so spannend finde, die im können wir uns wirklich ändern? Weil das ist ja das, was mich auch jeden Tag bewegt, wenn ich Nachrichten schaue, wenn ich darüber nachdenke, wie sieht unsere Zukunft als Gesellschaft, als Gemeinschaft, ich will jetzt noch nicht mal als Menschheit sagen, aus. Können wir uns ändern? Können wir, indem wir über unser Tun und über unser Dasein reflektieren, dann auch wirklich Schlüsse ziehen und unser Verhalten ändern?
Ja, das mag auch sein. Und ich finde jetzt aber auch, dass beide Themen sich nicht unbedingt ausschließen.
Überhaupt nicht, weil das ist natürlich das, was da verhandelt wird, was wahrscheinlich diese Mutterfigur, die sie da spielen, ja, die ja angetrieben wird, um ihre Tochter zu retten.
Und ja, und gleichzeitig weiß sie überhaupt nicht, was sie als Mutter, wie Mutter sein geht. Das ist ja,
weiß man das jemals?
Sie war ja nie Mutter in dem Sinne. Nö, das weiß man tatsächlich nicht. Also ich bin auch immer noch im Mutterpraktikum und fühle mich auch jedes Mal in Konfliktsituationen nicht unbedingt fest im Sattel und bin darüber auch, aber auch völlig im Reinen mit mir. Das ist schon in Ordnung, dass man,
weil es ja allen so geht,
Mutter sein,
kann man nicht studieren,
Vater sein, wie geht Familie, wie hält man den ganzen Laden zusammen? Das ist schon was mich täglich umtreibt und gleichzeitig auch täglich beruhigt. Und ich möchte es auch nicht anders haben.
Mhm. Können Sie irgendwas dazu sagen, ob es ein versöhnliches Ende geben wird?
In der zweiten Staffel oder?
In der zweiten Staffel?
Leider nicht. Also ich kann was sagen. Es wird leider kein versöhnliches Ende geben.
Es wird kein,
das heißt, es schreit nach einer dritten Staffel.
Das ist doch wenigstens, das ist doch eine gute Buch. Danke, dass Sie das da hinten dran geschoben haben, weil ich gedacht habe, warum wollen Sie uns denn jetzt wieder so?
Es ist ein so fulminant, dramatisch, katastrophales Ende, dass es nach einer dritten Staffel schreit.
Ja.
Ich finde, das habe ich jetzt super verkauft und super.
Und Sie haben ja
Neugier geweckt, hoffe ich, auf diese
Sie haben ja auch Lust gemacht, das zu verfolgen. Und weil ich, wenn ich sowas sehe und dann denke ich mit so einem Schluss, Sie sagen jetzt, es schreit nach einer Fortsetzung, ich denke dann, warum lassen die mich jetzt alleine mit so einem Schluss? Das können die doch nicht machen. Mhm. Ich bin jetzt wochenlang traurig und grüble darüber nach, aber es gibt vielleicht.
Naja, ich meine, das ist ja so, das ist ja ganz klar und das verstehe ich natürlich auch, dass natürlich ein Sender, das sozusagen, dass da das Angebot, die Nachfrage das Angebot regelt. Und wenn genug Leute das sich angucken wollen, dann wird es wohl eine dritte Staffel geben. Und ich bin da ganz guter Hoffnung, weil wir haben doch super, super geliefert in der ersten Staffel. Und ich glaube, die zweite Staffel steht dem in nichts nach. Deswegen bin ich ganz optimistisch, dass es eine dritte gibt.
Und war das auch körperlich wieder so herausfordernd?
Das war herausfordernder. viel herausfordernder, um Gottes Willen. Ja, weil ich meine, jetzt ist ja klar, wir sind im Vampirgeschlecht, wir müssen, wir sind auf einer Mission, wir müssen uns verteidigen können. Mhm. Entsprechend habe ich da mir eine Kung-Fu-Trainerin angeheuert und ich konnte 30 Liegestütze auf Fäusten, ich bin ganz stolz. Kann ich nicht mehr, konnte ich aber letztes Jahr.
So rund?
Ja, so auf Fäusten. Ne? Ringe abziehen, auf Fäuste und dann 30 Stück.
Handgelenke gerade.
Ja, gerade. Das ist nämlich gar nicht so leicht, aber das trainiert auch die Handgelenke, die sowieso immer eigentlich viel zu weich sind bei Frauen. Deswegen immer schön auf den Fäusten und dann ging es aber ab. Und wir haben uns auch jeden Morgen eigentlich am Strand getroffen für eine halbe Stunde Fitness mit dem Stunt-Coordinator. Ja, sie schnaufen euch auch, aber.
Weil das muss ja dann vor der Maske auch passieren und die Maske natürlich ist ja sowieso schon zeitig früh.
Ja, na
meistens.
Klar, aber das war schön. Das war gut. Also eine körperliche Fitness trägt dann auch ganz gut durch so einen Marathon.
Ja. Mhm. Und bleibt dann was übrig?
Also bleibt dann kurz was übrig und dann ist aber eben, wie gesagt, Maulwurfphase und Pause und dann kann man auch mal wieder reinbeißen, ganz kräftig in die Schokoladentafel.
Achso, ich meinte eher so an Methodik zu sagen, das habe ich jetzt gelernt, so an Übungen.
Ach so, ja. So, ich weiß, was mir, also das weiß ich viel besser jetzt, was mir gut tut, was ich kann, was ich immer noch nicht kann, ist Klimmzug. Trainiere ich immer noch. Also habe ich es gut auch schleifen lassen, aber ich kann mittlerweile meine 3 bis 8 Übungen, die wirklich gut tun und die mich auch gut durch den Alltag tragen. Vielen Dank, Domi.
Das ist der Trainer.
Ja.
Und Sie haben das am Stück gedreht oder wie?
Ja, wir haben einen kleinen deutschen Teil noch gedreht, im mitteldeutschen Raum. Und sind dann kurz nach Weihnachten, ich glaube in der ersten oder zweiten Januarwoche, sind wir alle gemeinschaftlich runter nach Gran Canaria geflogen. Und da war ich dann auch ohne Pause bis Ende März.
Ist auch nicht schlecht.
War nicht schlecht. Wirklich nicht.
Sehr schön. Nur Kinder haben Sehnsucht gehabt, nehme ich mal.
Die sind auch mitgekommen eine Weile. Ja. Die durften mit. Wir hatten Winterferien und dann habe ich sie noch 2 Wochen extra rausnehmen dürfen. Mit, naja, Beschulung. Mussten wir ein bisschen Homeschooling machen. Aber die waren mit und die fanden das da ganz super.
Schön.
Ja.
Weil sonst ist das.
Sonst ist eine lange Zeit, also, ja.
Lange Zeit, dann kommt man zurück mit so viel Rucksack und ist dann vielleicht
zurück,
irgendwie.
Ich wusste teilweise nicht mehr, wo die Sachen sind, in der Küche zum Beispiel.
Ja, ja, man muss ja so intensiv in sich, in eine andere Welt reinleben.
Ja.
Und dann das ist wieder rückzuspulen. Mhm. Maulwurf, ein bisschen vergraben und so.
Ja, ja, also das war verrückt, dass ich musste mich erst wieder zurechtfinden in meinem alten Leben.
Das ist das eigentliche Leben, Frau Schuch.
Das eigentliche Leben, genau.
Das wahre Leben.
Ja, das ist aber eh die Frage, was ist denn das wahre oder das eigentliche Leben? Ist es das Leben, wenn man dreht oder ist es das Leben, wenn man zu Hause ist? Das frage ich mich auch, ungefähr auch täglich.
Ja, gut. Wüsste ich jetzt auch keine korrekte Antwort darauf. Nee. Ist es nicht beides?
Nein, eben, schon.
Wie viel Leben haben Sie in Ihrem Berufsleben schon gelebt? Fühlt sich das für Sie so an, das ist die Phase so und dann war ich eine andere Caroline in der Phase so und dann bin ich jetzt die Caroline Maggie?
Also ich glaube ganz grundsätzlich, dass ich ein Phasenmensch bin und ich habe auch in der Zeit, oder tun sie ja immer noch, aber das Aufwachsen meiner Kinder immer auch als immer wieder als Phasen erlebt. Dann gab es die Phase, wo schlecht geschlafen wurde, dann gab es die Phase, wo Zähne kamen oder ein erster Liebeskummer, was weiß ich, solche Sachen. Also ich glaube sowieso an Phasen, ja, und ich habe auch so Lebensdrehphasen gehabt und Arbeitsphasen. Und gleichzeitig ist es momentan so, so würde jetzt sagen, so seit 1-2 Jahren, dass ich das Gefühl habe, ich bleibe einigermaßen da, wo ich vielleicht hingehöre. So. Also es ist eine gewisse, ich fühle mich so ganz gut in meiner Mitte und habe das Gefühl, das oszilliert jetzt nicht groß in eine oder andere Richtung. Aber fragen Sie mich in 2 Jahren halt, wie gesagt, nochmal. Weiß nicht, was dann passiert, aber eigentlich glaube ich, dass ich ganz gut gerade in so einer sehr entspannten Phase bin.
Aber Sie haben schon was am Horizont. Können Sie was dazu sagen, wo Sie sagen, nach dieser Pause geht es damit weiter? Liebe Leute, seid neugierig.
Also was ich arbeiten werde, darüber kann ich noch nicht reden. Ich kann Bescheid sagen, dass wohl in der ersten Jahreshälfte unser Tatort endlich gesendet wird. Das wäre
ist auch mal bitter an der Zeit.
Er ist schon länger fertig. Das ist einfach so, weil wenn Doppelfolgen gesendet werden, ist das programmplanerisch nicht so leicht, habe ich gelernt. Ich habe noch einen sehr schönen Film im letzten Sommer gedreht, der auch wohl jetzt bald dann rauskommt. Erstmal bin ich damit beschäftigt, diese Projekte an den Mann zu bekommen, glaube ich. Und drehmäßig darf ich jetzt gerade noch nicht so richtig was sagen, aber natürlich wird auch der Tatort dieses Jahr wieder produziert. Das ist ja kein Geheimnis.
Ja, nee. Aber es gibt noch ein anderes Projekt, was Ihnen offenbar Freude macht.
Ja. Ja, sehr.
Was man, sehe ich in Ihren Augen. Das macht mich natürlich sehr, sehr neugierig.
Ja, Sie werden davon bestimmt hören.
Ja. Worauf sind Sie gerade sehr neugierig?
Ich bin neugierig auf das, was diese großen Schwankungen, die weltpolitisch gerade passieren, was das mit uns als Deutsche und aber auch als Europäer macht. Ich finde diese Zeit ist gerade ausgesprochen interessant, auch ängstigend, aber vor allem interessant. Und ich bin neugierig, was so in den nächsten Wochen und Monaten in dieser Hinsicht passiert. Ich bin neugierig, was die zwei wichtigen Landtagswahlen uns bringen im September. Mhm. Und ich bin gespannt, ob wir das als Filmbranche hinkriegen, dass wieder mehr in Deutschland produziert wird. Da gibt es ja gerade größere Probleme. Und ich hoffe, dass unser Kulturstaatsminister sich dazu mal langsam irgendwie bekennt. Ich weiß nicht, wie der Sachstand ist, wenn diese Sendung hier gesendet wird. Aber ich wünsche uns da wirklich nur das Beste, weil ich glaube, dass das auch was eben mit uns macht, dass wir hier weiter auch arbeiten können als Branche. Das finde ich reicht schon.
Ich wollte gerade sagen. Also,
das ist ja schon eine ganze Menge.
Für mich wäre es auch eine Nummer kleiner gegangen.
Ja, sorry. Aber ich bin ja nun mal heute Morgen am Hauptbahnhof ausgestiegen, am Regierungsviertel, also mitten durchgelaufen und da.
In gleißendem Sonnenlicht.
In gleißendem Sonnenlicht am Futurium vorbei und da mit der Rede des kanadischen Ministerpräsidenten im Hinterkopf bin ich sozusagen hierher geschlendert und das waren große Gefühle. Bis auf die eine Frau, die mich angehupt hat. Das war ein kleines, aggressives Gefühl.
Kleines, aggressives Gefühl und Sie haben zurückgepöbelt, haben Sie vorhin gesagt. Das will ich nur noch mal kurz in Erinnerung rufen.
Ja.
Legen Sie sich nicht mit Caroline Schuch
Nein,
an.
Nein, bitte nicht.
Das geht böse
Da
aus.
Werden Messer gewetzt.
Vielen Dank, dass Sie die nicht gewetzt haben.
Nein.
Und dass es nicht düster war. Dass
das
Sie gesungen
hat mich
haben.
Auch sehr gefreut. Ich habe gesungen, stimmt.
Das ist Traumzauberbau und so viele Empfehlungen.
Ja.
Und eine Playlist. Und Fake Lächeln hilft wirklich, habe ich auch gelernt.
Weil sich da Synapsen im Hirn verknüpfen, die die Laune gut bleiben lassen.
Sagt die studierte Psychologin Caroline Schuch.
Sagt
Vielen
Vera
Dank.
Birkenbiel, sorry.
Aber Sie haben es erprobt.
Okay, ich habe es zitiert.
Sie haben es zitiert. Vielen Dank, Caroline Schuch.
War sehr schön.
So, Dankeschön.
Tschüss.
Und weil wir jetzt gerade so wunderbar hin und her gependelt sind zwischen Thriller und Traumzauberbaum, empfehle ich Ihnen gleich zwei passende Podcasts zum Weiterhören hier in der ARD Audiothek. Krümel natürlich mit Hasenmädchen Grünäuglein und Wichtel Willi, unser Krümel und mit der inzwischen nicht mehr so schwer zu beantwortenden Frage, warum meine Haare grau sind. Und Bastian Pastewkas Krimi, Hörspielklassiker, kein Mucks heißt das. Siebte Staffel inzwischen, herrliche Geschichten um herrlich alte Kamellen, also Krimi-Kamellen. Da gab's noch Whisky im Studio. Ja, das waren noch Zeiten.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.